Richtig schön. Aber jetzt, um mal ein bisschen Themenschlenker zu machen, für so viel Experimentieren und Ausprobieren braucht man ja auch echt viel Platz. Und ihr habt das alles bekommen, weil ihr damals eine Crowdfunding-Kampagne gemacht habt, über Start Next oder Crowdfunding, genau. Irgendwie sowas.
Ja, jein. Wir mussten, das war eigentlich ein bisschen eine Kamikaze-Aktion von Stevie und mir, weil wir hatten quasi das Konzept im Gepäck und wir brauchten eine Fläche. So, und für eine Fläche braucht man halt Geld. Und für das Konzept, also und um quasi den Stiftungen das Konzept zu präsentieren, brauchten wir eine Fläche. Und das war so ein bisschen so, okay, wir haben eigentlich, wir hätten eine Fläche, wir haben sie über, wir sind auf das Grundstück damals aufmerksam geworden über einfach eine Immobilienanzeige, aber Stevie kannte das damals schon von so Hundespaziergängen. Und dann haben wir eigentlich erstmal so eine kleine Family and Friends Runde gemacht, weil wir mussten ja Kaution und Miete und Maklerkotage und mussten wir alles irgendwie vorstrecken. Und erstmal so, um starten zu können. Und dann hat es zum Glück geklappt. Die Vermieter fanden die Idee toll, dass halt nicht wieder irgendwelche Schrauber da reingehen, die vielleicht nach 2 Jahren wieder weg sind oder halt ja auch nach einem Jahr schon wieder neue Mieter suchen müssen, sondern sie fanden die Idee irgendwie toll, dass da auch ein Projekt einzieht, was sich der Fläche annimmt und halt die vielleicht schöner gestaltet, als sie vorher war. Deswegen haben wir da den Zuschlag bekommen, waren super glücklich und sind dann quasi eingezogen im Februar 2017 und haben dann angefangen, haben erstmal so ein bisschen ne, den Tresen gebaut und aufgeräumt und hatten natürlich unglaubliche Vorstellungen davon, wie weit wir sein werden in ein paar Monaten, dass wir einen tollen Garten haben und so. Das hat sich dann erstmal alles ganz anders gestaltet. Aber wir haben dann zu unserer Eröffnungsfeier im April tatsächlich auch eine Start Next-Kampagne gestartet. Haben die natürlich vorher vorbereitet und so und haben dann über Startnext 12.000 Euro eingesammelt und konnten dadurch dann quasi die Anfangsfinanzierung über die Family and Friends größtenteils wieder zurückzahlen und haben dann aber parallel auch schon Stiftungsanträge und so gestellt. Genau, und dann haben wir uns so irgendwie durch das erste Jahr geboxt finanziell und dann durch das zweite Jahr geboxt und haben 2018, Ende 2018 haben wir eine große Förderung gekriegt vom Bundesumweltministerium. Das hieß irgendwie so kleine Wege für den Klimaschutz. Und das hat uns jetzt die letzten 2 Jahre größtenteils finanziert. Plus halt Stiftungen, Spenden und so weiter.
Okay, aber
Veranstaltungen.
ganz kurz nochmal, 12.000 Euro ist in meinen Ohren richtig viel Geld.
Ja, ist
So,
es auch. Ist
wie,
auch super
also
viel Geld.
hat es alles, hat es alles über, also ihr habt nur die Anzeige geschaltet oder habt ihr noch irgendwie, keine Ahnung, Flyer verteilt oder was macht
Oh
man
mein
da?
Gott, also nee, Start Next, diese Crowdfunding-Kampagne, da, das war das Anstrengendste, was wir für dieses Projekt jemals gemacht haben. Das muss ich ganz ehrlich so sagen, weil man sammelt wirklich Kleinstbeträge. Und wir haben auch so gedacht, ja, wir schicken irgendwie mal eine Pressemitteilung raus, wir schreiben alle unsere Freunde an, wir machen ein paar Facebook-Posts und so weiter. Und aber der Pustekuchen. Das haben wir zwar natürlich auch alles gemacht, aber das meiste Geld kam tatsächlich dadurch rein, dass wir die Leute direkt gefragt haben. Und dann halt wirklich alle direkt immer persönlich. Und das war schon sehr, sehr viel Arbeit und auch, also ich habe dadurch sehr, sehr viel gelernt. Bei mir fiel es anfangs schwer, danach zu fragen, obwohl es ja klar war, dass das Projekt großartig sein wird und dass wir dadurch ja auch einen Ort schaffen, der für die Gemeinschaft toll ist, so. Aber ich hatte trotzdem immer das Gefühl, ich frage jetzt irgendwie so um Geld bei meinen Freunden und das Gefühl mochte ich irgendwie nicht so. Aber ja, wir haben das dann ganz gut durchgezogen, auch innerhalb von 6 Wochen oder 8 Wochen. Das war wirklich brutal, muss ich sagen. Aber wir haben es geschafft. So, und allerdings muss ich auch dazu sagen, Minitopia ist teuer. Also in der Praxis, so in der Umsetzung, die Projekte, die wir machen, die funktionieren auch ohne Geld, ne? Darum geht es ja letzten Endes auch, dass wir den Leuten zeigen, was kann man von der Überflussgesellschaft nutzen, um wieder tolle Dinge daraus zu zaubern. So, wir bauen zum Beispiel, am Anfang haben wir mit Paletten gebaut, jetzt bauen wir mit Gerüstbohlen und wir kriegen irgendwie immer Sachen geschenkt, alte Farben oder keine Ahnung. Also so für die Umsetzung an sich braucht es eigentlich gar nicht so viel. hier und da mal ein paar Schrauben und oder Saatgut oder so. Aber die Miete, dadurch, dass wir halt auf dem Privatgelände sind, das kostet halt richtig viel Kohle. Und auf der einen Seite gibt uns diese Fläche halt die Freiheit, dass wir machen können, was wir möchten. Das wäre in der öffentlichen Fläche nicht der Fall. Da ist man ja immer so ein bisschen auf die Gunst der Stadt angewiesen. Auf der anderen Seite ist es für Stevie und mich halt ein täglicher Struggle, diese Miete zusammenzukriegen, weil es sind 3.000 Euro, die wir zahlen im Monat. Und das ja, passiert halt nicht einfach so. So, da muss man halt richtig fleißig sein.
Aber du hattest gerade schon mal erwähnt, dass ihr euch nach dem, also nach Start Next und der ganzen Finanzierung, dann auch jetzt ein Jahr später habt ihr quasi so eine langfristige Förderung bekommen vom BUND und, das habe ich vergessen.
Nee, vom BMU, also vom Bundesumweltministerium.
Ja.
Genau, die haben uns knapp 2 Jahre gefördert. Die Förderung ist jetzt ausgelaufen.
Mhm.
Und das war ganz toll, weil die haben uns, also Stevie und mir, eine Stelle quasi finanziert. Die haben wir uns geteilt. Plus eine Minijobberin, die unsere Pressearbeit machen konnte. Und dann halt noch einiges an Sachmitteln, also Material, damit wir Workshops hauptsächlich Erwachsenenbildung machen können.
Mhm.
Und das hat uns einen ganz, ganz großen Schritt nach vorn gebracht. Weil vorher haben wir natürlich ein Jahr auch ehrenamtlich daran gearbeitet und haben 0 Cent verdient. Und alles, was wir gekriegt haben, haben wir wieder ins Projekt gesteckt, um weitermachen zu können. Das war schon, also Kamikaze, kann man sagen. Und das hat uns jetzt aber, also die letzten 2 Jahre, ganz gut getragen, weil wir dadurch natürlich zeitliche Freiheit bekommen haben. Ne? Ich musste nebenbei nicht mehr meine andere Selbstständigkeit verfolgen plus Minitopia machen, sondern ich konnte mich darauf konzentrieren, Veranstaltungen anzuschieben und mit Stevie zusammen die Anträge zu schreiben und. Das hat uns enorm, also enorm nach vorn gebracht, dass wir diese Förderung hatten. Und jetzt gucken wir natürlich, dass wir eine Anschlussförderung kriegen. Und ja, langfristig gesehen wollen wir aber eigentlich gerne unabhängig werden von Geldern, die von außen kommen. Weil das natürlich auch immer so ein bisschen davon abhängig ist, was für Projekte man konzipiert und wie wohlgesonnen sind die Stiftungen. Und jetzt gerade in der Corona-Zeit ist es alles sehr, sehr schwierig, weil die wenigsten Stiftungen gerade Zusagen machen. Und wir eigentlich auch nicht richtig was anbieten können. Ne? Also die ganzen Schulkurse und so, das findet jetzt momentan alles gar nicht statt. Also wissen wir gar nicht, was wir in diese Projektpapiere schreiben sollen, was irgendwie förderfähig ist. Es darf gerade nichts stattfinden, aber wir müssen ja trotzdem die Fläche bezahlen. Also, und das ist gerade sehr aufregend.
Ja, und was ja auch sehr clever ist, das hatte Tobi, als er uns gerade die Touri-Führung gegeben hat, angerissen, dass er ja auch ganz viel eben dann so für einzelne Ideen diese Kleinförderung eben beantragt. Das heißt, ihr müsst ja gar nicht so eure ganze Welt hier in ein Konzeptpapier bringen.
Nee, das geht auch wirklich sehr selten. Ne, jetzt das mit der Bundesumweltministeriumsförderung, das war wirklich das war auch ein Riesenantrag. Da haben wir Monate dran gesessen. Das ist jetzt mal nicht eben geschrieben, sondern dann muss man halt für 2 Jahre was planen, was eigentlich nicht wirklich planbar ist. Also wenn ich eins sagen kann, dann ist, dass Minitopia nicht planbar ist, weil die Leute kommen, haben Ideen. Manches ergibt sich schneller als gedacht, anderes verzögert sich. Man arbeitet ja auch viel mit Ehrenamtlern zusammen und man muss die Dinge immer so nehmen, wie sie kommen. Und dann ist halt mal jemand da, der sagt, er möchte gerne einen Pilzgarten anlegen. Und dann sagen wir, juhu, wir wollen schon so lange einen Pilzgarten. Wir wissen überhaupt nicht, wie das geht. Und dann sagt er, ich mache euch das. Und dann ist er aber ein halbes Jahr nicht mehr da. Und dann kommt er irgendwann wieder. So, und damit muss man halt irgendwie umgehen lernen. Und genau, bei dem großen Antrag mussten wir das aber in so eine Form pressen, dass wir immer sagen, jeden Monat gibt es eine Nähwerkstatt, jeden Monat gibt es einen, oder jeden Freitag gibt es den solidarischen Suppentopf und. Und dann haben wir da irgendwie über 2 Jahre quasi ein Paket geschnürt, von dem wir dachten, dass das Minitopia ist in den 2 Jahren. Und in der Zeit, wir haben uns coolerweise ganz gut daran gehalten. Das hat mich sehr erstaunt, so im Rückblick. Aber es kam natürlich noch ganz viel anderes noch dazu. Und hier und da mussten wir da auch noch mal Sachen ändern und so. Das geht auch mit den Förderern. Also da muss man dann halt einfach Bescheid sagen. So von wegen die Veranstaltung, das wird so nicht funktionieren, weil, keine Ahnung, das ist, Interesse ist nicht da oder wir haben jetzt ein anderes Thema, was viel dringlicher ist, wir würden lieber das machen. Und wenn die Förderer damit einverstanden ist, kann man das eigentlich immer anpassen.
War das Windrad im Förderantrag schon vorgesehen?
Das haben wir am Anfang querfinanzieren müssen, aber das hatte genau auch ein Gesamtbudget, wenn ich mich nicht täusche, 300 oder 400 Euro.
Oha.
Und ist natürlich in ehrenamtlicher Arbeit entstanden, wie eigentlich alles hier in den ersten Jahren. Genau, und dementsprechend für dieses Windrad gab es keinen Förderantrag. Wir haben freundliche Unterstützung unterhalten von einem mittelständischen Betrieb in Süddeutschland, den ich mal eine nette E-Mail geschrieben habe, die uns einen 500 Euro teuren Regler für dieses Windrad dann gespendet hatten.
Das ist gönnerhaft.
Also auch das passiert regelmäßig, dass wir neben den Anträgen, die dann projektbezogen sind, von Einzelpersonen oder auch von Einzelunternehmen, auf Nachfrage, manchmal auch auf deren Initiative, verschiedene Dinge geschenkt bekommen, beziehungsweise gespendet bekommen, da wir natürlich als gemeinnütziger Verein dann auch steuerlich wirksame Quittungen ausstellen dürfen.
Das ist auch ein schönes Werkzeug. Okay. Das lockt die Spender dann, okay.
Das kann den einen oder anderen gerade zum Jahresabschluss ein bisschen lockerer machen. Sowohl den Geldbeutel als auch den Materiallager.
Sehr gut, und dann kommen bei euch die ganzen Weihnachtsgeschenke quasi an.
Sozusagen, also man muss sich selber natürlich über das Jahr so eine kleine Wunschliste vielleicht schon zurechtlegen und vielleicht auch die entsprechenden Quellen, genau. Und dann kann man das durchaus probieren.
Aber du hast gerade schon gesagt, dein Windrad war ehrenamtlich. Dann bist du quasi auch übers Ehrenamt hier eingestiegen. Und die ganze Projektwelt, von der wir jetzt gerade ganz viel geredet haben, die war voll neu für dich,
also
oder?
Für mich war das komplett neu. Vielleicht nicht komplett neu. Also mein Vater hat einen Abenteuerspielplatz in einem Brennpunktviertel 20 Jahre lang geleitet. Da bin ich dann auch groß geworden. Und da gab es eben auch offene Werkstätten. Und da gab es irgendwelche alten Traktoren, mit denen ich dann fahren durfte. Und irgendwie andere Kinder mit einem Anhänger mitnehmen. Und darüber hatte ich schon so ein gewisses Bild, wie so ein Abenteuerspielplatz-Erlebnisort aussehen könnte. Ansonsten war mir diese Projektwelt komplett neu und ich bin hier ja, sehr zufällig reingerutscht. Und es hat ganz gut mit meinen Interessen zusammengepasst. Genau, und dann habe ich mir ein Semester freigenommen, wie auch mein Kompagnon Nick, der hier auch mit im Boot ist. Und in diesem Semester, das wir uns dann freigenommen hatten, im Sommer vor 3 Jahren, hatten wir jeden Tag nichts anderes zu tun, außer hier im Garten zunächst sehr viel Grünschnitt zu betreiben und erstmal irgendwie diesen ganzen Ort zu erschließen, so ein Stück weit, dass dann wir und andere den weiter gestalten können. Genau. Ja. Und hatten uns dann eine kleine Selbstständigkeit aufgebaut und uns darüber ein bisschen finanzieren können. Und wir haben eben dann einfach auch verschiedene Menschen aus dem Netzwerk jetzt hier in Hamburg, die uns dann für kurze Zeit gut bezahlte kleine Jobs organisiert haben, um uns sozusagen den Lebensunterhalt so ein bisschen zuzuschieben, damit wir hier weiter im Ehrenamt dann das erstmal erschließen konnten.
Ja, ich fand es damals richtig cool, als ich zum ersten Mal von diesem projektbezogenen und fördergelderbezogenen Arbeiten gehört habe, war ich so, boah, geil. Ne? Du kannst halt Ideen irgendwie haben und dann suchst du danach was, wie du vorhin schon meintest, und packst es dann irgendwie in den Antrag oder überlegst, wenn du einen Antrag siehst, was kann ich damit Cooles machen und so. Und das ist ja erstmal mega geil, wenn man das so zum ersten Mal checkt und auch seine ersten, wie wir jetzt unsere erste richtige Förderung bekommen haben, ist halt cool, weil wir können machen, also wir sind halt super frei und können ganz viel machen, können uns selbst bezahlen und das ist ein Träumchen. Aber trotzdem habe ich ja gerade bei euch rausgehört, dass ihr eigentlich lieber alleine stehen würdet, also unabhängiger wärt.
Also der Idealzustand, der natürlich sehr schwer zu realisieren ist, wäre, dass wir einfach, also auch ein projektbezogener Antrag ist ja projektbezogen, das heißt, er hat inhaltlich immer eine gewisse Ausrichtung und gerade auch längerfristige Förderungen, das hat Käthe ja gerade ganz schön beschrieben, dass wir für zwei Jahre im Voraus beschrieben werden sollte, was dann spontan entstehen wird. Das ist natürlich sehr schwierig. Man legt sich natürlich im Vorhinein so ein bisschen auf Dinge fest, die man eigentlich viel lieber organisch im Prozess entstehen lassen würde.
Ja.
Also bei unserer Projektidee zu bleiben, wäre der Idealzustand, dass wir eine Finanzierung haben, die eben keinerlei Bindung und keinerlei Vorgaben beinhaltet. Allerdings haben Stiftungen natürlich immer eine gewisse Ausrichtung. Würden wir jetzt mit der Stadt mehr kooperieren, hätte die auch ihre persönlichen Interessen, also persönlich ihre Interessen als Institution. Und schön wäre natürlich, wenn wir einfach sehr viel Spielgeld sozusagen hätten, dass wir sagen, wir haben diese Idee. Und dann sind wir aber recht frei auch in der Ausgestaltung und können auch mal spontan einen Haken schlagen, ohne eben eine größere Abstimmungsprozesse noch, die wir dann führen müssen.
Ja. Ja, es ist ja auch immer toll, wenn man dann eben diese Sicherheit hat, man hat irgendwie ein gutes Einkommen und muss halt nicht immer irgendwelche Anträge schreiben. Wenn man Glück hat, eben wieder nur alle 2 Jahre, über euch jetzt der Fall, aber da muss man halt auch erstmal den Zuschlag bekommen und da hängt ja halt sehr viel Arbeit davor, wie ich gerade schon gehört habe, wenn man dann da so einen Zeitplan erstellen muss für 2 Jahre, ist es ja nicht ohne und das bezahlt einem ja dann auch keiner.
Das leider nicht. Ja, davon gehen die immer aus, dass man das quasi ehrenamtlich einbringt. Und dann ist es ganz oft auch der Fall, dass man selber noch bare Eigenmittel mit einbringen muss. Also als würde die Absicht und die Zeit, die man investiert, noch nicht ausreichend genug sein. Plus, dass man ja auch ein irgendwie sozialfreundliches Projekt auf die Beine stellen möchte, wovon ganz viele Menschen profitieren werden. Nein, man muss dann trotzdem immer noch, in der Regel sind es 10, manchmal sogar 20% eigene bare Ressourcen mit einbringen. Ne? Und wenn man dann halt so ein 2-Jahres-Konzept schreibt, wo auch Gehälter mit drin sind, dann ist man schnell bei einer Summe von 200.000 Euro. Und davon dann quasi mindestens 20 auf der Bank zu haben, das ist schon eine Herausforderung. Also,
insbesondere in der Gemeinnützigkeit.
So also, ja, genau.
Die schreibt uns ja auch vor, dass wir gewisse, also ein Verein, der eben keine Gemeinnützigkeit hat, hat ganz andere Möglichkeiten, Geld zu generieren. Der darf einfach auch ökonomisch anders aktiv sein. Das ist eben in der Gemeinnützigkeit nicht vorgesehen. Und das ist natürlich dann eine Hürde, um Eigenmittel in der Form zu haben, gerade wenn man häufig querfinanzieren muss.
Ja. Genau. Aber ohne Gemeinnützigkeit darf man meistens keine Anträge bei Stiftungen einreichen. Also es ist wirklich schwierig und da sind wir jetzt auch, also wir haben jetzt uns quasi die letzten 4 Jahre so als Pilotphase gegönnt, ne? Oder vorgenommen, dass wir das Grundstück entwickeln, dass wir Infrastruktur schaffen. Wir haben ja auch unglaublich viel Müll daraus geholt und erstmal alles irgendwie hingebracht. So, ja. Und jetzt ist es da und jetzt geht es halt in die nächste Phase, wo wir gucken, dass wir das Ganze so auf die eigenen Füße stellen, dass es sich durch die Gemeinschaft trägt und das, was dort passiert. Es wird halt auch mehr und mehr zu so einem Kunstort. Es kommen Leute, die irgendwie das als Atelier nutzen. Es gibt Menschen, die mieten sich in die Werkstatt ein. Also wir merken schon, dass wir auch wirtschaftliche Mittel haben oder Möglichkeiten haben, uns wirtschaftlich selbst autonom aufzustellen. Nur haben wir bisher da noch gar nicht so richtig den Fokus drauf gelegt, weil eben, wie Tobi auch sagt, mit einem gemeinnützigen Verein muss man auch immer gucken, welche Gelder man einnimmt. Also ich darf jetzt nicht zu viele Veranstaltungen machen, weil das nicht unserem Zweckbetrieb, nicht unserem ideellen Betrieb zugutekommt, sondern dem Zweckbetrieb. Und wir müssen den Fokus auf den ideellen Betrieb legen. Und naja, ich könnte da jetzt eine Stunde, glaube ich, drüber reden, welche Möglichkeiten wir uns jetzt überlegen. Wir müssen wahrscheinlich noch ein Gewerbe gründen oder vielleicht auch einen Förderverein und so. Solche Gedanken haben wir gerade. Wie wir das dann quasi ändern können, dass auf der einen Seite der gemeinnützige Verein steht, der immer noch Projekte macht, die auch stiftungsfinanziert sind, und auf der anderen Seite aber so der Gewerbebetrieb Minitopia halt auch funktionieren kann, um sozusagen die Projektfläche zu finanzieren auf lange Sicht.
Ja, das klingt echt nach viel Arbeit, meine Güte. Also es ist nicht so, als hättet ihr so einen Fahrplan, wo ihr sagt, so, ey, wir sind jetzt hier Phase 1, Phase 2. Und so, und am Ende sind wir alleine.
Also es ist nicht, als würde man ein Startup gründen, einen Businessplan vorlegen, den checken lassen und dann hat man eine Roadmap für die nächsten 5 Jahre.
Ja, nee, so geht es leider nicht.
Vielleicht auch zum Glück.
Genau, vielleicht auch zum Glück. Aber ich finde, also
in Berlin sitzen und Latte Macchiato schlürfen.
Wir sind aber schon trotzdem so ganz gut auf dem Kurs, den wir uns grob mal gesetzt haben. Also ganz woanders sind wir jetzt auch nicht. Aber natürlich, es gibt viele Eventualitäten, die man jetzt so nicht mit einplanen kann.
Ja.
Oder will vielleicht auch.